Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, die Thekenphilosophen, die sich heute in dem Podcast, in dem neuen, über den 1. FC Köln unterhalten wollen. Leider über den Abstieg des 1. FC Köln, da erzähle ich ja nichts Neues. Ein großer Schock, der da am Samstag, am vergangenen Wochenende passiert ist, vielleicht nicht, dass es überhaupt passiert ist, sondern von der Art und Weise. Und darüber müssen wir natürlich reden, auch über das, was da gerade im Verein passiert. Und das mache ich mit dem Mann, der die letzten 3 Wochen bis auf eine Ausnahme immer hier war und deswegen wirklich genau diese entscheidende Phase mitgestalten kann. Deswegen habe ich ihn heute nochmal zu mir eingeladen. Ich freue mich, dass du da bist. Lieber Julian Witzel von Focus Online, grüß dich.
Ja, danke Ralf für die erneute Einladung.
Ja, also wie gesagt, das macht da einfach absolut Sinn. Ich muss nämlich auch ehrlich gestehen, zunächst hatte ich gar keinen Podcast groß geplant. Jetzt für die Phase, wir haben ja jetzt nicht so diesen festen Turnus hier, noch nicht, weiß noch nicht, können wir vielleicht mal drüber sprechen. Das zu ändern. Es gibt einen langen Sommer, da kann man sich das überlegen. Aber es war jetzt einfach sinnvoll, weil wir auch letzte Woche noch die großen Träume hatte. Umso größer war ja wohl dann auch der Schock, also wie ich schon sagte, von der Art und Weise. Wie hast du es aufgenommen? Du wolltest ja erst hinfahren, das hat dann auch, glaube ich, dann doch nicht geklappt.
Ja, hat dann leider nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen, aber im Nachgang war ich dann doch ganz froh drüber.
Weil es wirklich
also weh war. Also es tat weh, aber in erster Linie, also ich fand es auch einfach beschämend, wie die Mannschaft gespielt hat. Also es war wirklich zum Fremdschämen meiner Meinung nach. Also es war eines Absteigers absolut würdig, ja. So muss man das sagen.
Also man hat sich zu Recht für die zweite Liga qualifiziert.
Genau, also wenn überhaupt. Also selbst das würde ich zur ersten Halbzeit würde ich sagen, ob das überhaupt Zweitliga würdig war, stelle ich mal in Zweifel. Also es war eine Mannschaft, die sich ergeben hat und wehrlos das hingenommen hat, was passiert, nämlich der Abstieg.
Das hat mich sehr an Darmstadt erinnert. Eigentlich war es nur noch ein bisschen schlimmer.
Genau.
Also das Darmstadt-Spiel, wo ich einfach dachte, Leute, was ist denn jetzt los? Letzte Woche habt ihr euch den Arsch aufgerissen, habt dann dieses kleine Wunder noch geschafft und wir haben uns ja alle daran hochgezogen. Ich meine, wir waren ja alle voller Hoffnungen, muss man ja klar sagen. Und dann geht diese Mannschaft da auf den Platz und du siehst nichts davon, nichts. Also scheinbar war das letzte Pulver dann gegen Union Berlin verschossen.
Ja, man kann es vielleicht noch, bei Darmstadt hat man ja noch so ein bisschen argumentiert, Schockstarre, zu viel Druck, aber nach den letzten Wochen, die man selber erlebt hat, mit diesem positiven Erlebnis nochmal gestärkt durch Union,
ja.
Sowas dann abzuliefern, ich finde, dann war es wirklich nochmal eine ganze Stufe unter Darmstadt.
Ja.
Also auch die Form, wie die Gegentore gefallen sind.
Also so einfach, so
billig.
Also die haben Heidenheim, die eine gute Leistung abgerufen haben, eine sehr gute sogar, aber trotzdem, die haben die wie ein Champions-League-Sieger aussehen lassen. Und bei allem Respekt vor Heidenheim, so gut sind sie dann doch noch nicht, sind auf dem Weg, aber wahrscheinlich Europa.
Wohl international, ja.
Ne? Also das sind alles so Dinge, wo man einfach sich an den Kopf packen muss und sagen muss, wie kann das sein? Ne? Es war ja schon vor dem ersten Tor zu sehen, dass da überhaupt kein Glaube da war, kein Wille, keine Bereitschaft, ein totaler Systemzusammenbruch.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wir hatten es
ja vorher besprochen, das heißt besprochen, oder unsere Hoffnung war ja, dass sie von Anfang an aggressiv draufgehen und wirklich auch zeigen wollen, wir müssen Tore schießen, wir glauben dran, wir wollen dran glauben, wir haben es auch in den Köpfen fest verankert, dass wir dieses Wunder noch einlösen möchten, aber davon war ja gar nichts zu sehen. Es war von Anfang an zurückhaltend, bieder, ängstlich.
Ja.
Olli Kahn würde sagen, ohne Eier. Also die Eier, die wir bräuchten, die hatten wir nicht. Sagen wir es mal so.
Definitiv nicht. Und also keine Sorge, wir werden das Spiel jetzt nicht in epischer Breite.
Das würde auch zu wehtun.
Das ist auch, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so wichtig, aber dennoch, es gibt so ein paar Aspekte, die ich doch nochmal ansprechen will. Der eine ist, ich habe zum ersten Mal bei der Pressekonferenz von Timo Schulz vor dem Spiel gedacht, aha, da ist ein bisschen Zuversicht da. Weil die letzten Wochen fand ich das immer sehr automatisch, was er da wiedergegeben hat. Er hat zwar immer gesagt, wir glauben noch dran, das habe ich ihm aber nicht so ganz abgenommen. Und diesmal habe ich gedacht, er hätte es ihm abgenommen. Und dann schickt er so eine Mannschaft aufs Feld. Ist natürlich auch Trainersache, ne? Was da ich sag mal, an Einstellungen rüberkam, und da muss ich auch wieder an Darmstadt denken, auch da war es so, ne, dass eine Mannschaft auf den Platz ging, die scheinbar nicht die richtige Einstellung mitnimmt, für mich Trainersache.
Absolut. Man kann natürlich auch anders argumentieren, eventuell ist es auch Trainersache gewesen, dass wir überhaupt noch dahin kamen, weil er scheinbar ja sehr viel Glück oder das richtige Händchen hatte in Sachen Joker bei verschiedensten Siegen, die wir dann noch hatten. Was heißt verschiedensten? Zumindest Bochum und
ja,
Union.
Ein paar waren ja also, da.
Das muss man zumindest leicht positiv hervorheben, aber generell ist ja das, was sich von Anfang an durchzog, ist, dass die Spielidee weiterhin nicht vorhanden war. Und genau, man hatte nicht den Eindruck, dass die Mannschaft wirklich einen Plan an der Hand hat. Ne?
Ja, ja.
Das aber schon über Wochen, aber jetzt wurde es nochmal auf frappierende Art und Weise deutlich.
Also ich war am Schluss, wie viele, mir ging es eigentlich genauso wie den Fans vor Ort, die wurden ja immer in Großbildaufnahme gezeigt, Apathie, apathisch. Du guckst, also das war wie ein Autounfall, du willst es nicht sehen, aber du kannst nicht weggucken. So.
Ja,
also, das war furchtbar. Ging ja auch so, oder?
Ja, absolut, also... Ja, das ist dumm. Ich kann das gar nicht genau erklären. Diese Namen 3-1, da denke ich ja dann, okay, komm, jetzt rafft euch nochmal auf. Was ja auch total bescheuert ist und auch nicht zu erklären. Aber vorher, man konnte ja relativ früh, ja Gott sei Dank, mit der Saison dann doch noch abschließen. An dem Spieltag zumindest. Ne? Auch wenn das dann eher so, bei mir wandelt sich so ein bisschen um in Frust und Ärger auch darüber, dass man überhaupt daran geglaubt hat, dass diese Mannschaft das in irgendeiner Form noch packen kann, wenn man dann sieht, wie sie in Heidenheim auftritt.
Ja, das
also auch die Mannschaft müsste das ja eigentlich selber als Chance sehen, am 34. Ja. Spieltag das nochmal zu schaffen oder zu drehen. Und dann kommt da sowas. Also ich hätte mit sehr vielem gerechnet, aber niemals mit diesem Auftritt. Also nee. Sie konnten selbst jetzt nochmal im Negativen überraschen.
Ich habe aber andererseits auch wieder gedacht, vielleicht hat es auch, wenn es denn jetzt schon so passiert ist, wie es passiert ist, so schrecklich das ist, vielleicht hat es auch was Gutes. Stell dir mal vor, die hätten jetzt 3-2 nach heldenhaftem Kampf gewonnen, dann hätte man sich wahrscheinlich auf der richtigen Seite gewähnt. Das wäre halt nur Pech gewesen, weil jetzt Union auch gewonnen hat. Ne? Und ich dachte dann auch wieder, nein, so werden also diese wirklich grausame und furchtbare Saison, darf nicht durch 1-2 vernünftige Spiele, die man durch Kampf und Glück gewonnen hat, dann nachher dann noch in unsere Richtung laufen. Also ich hätte mich gefreut, wenn es so gewesen wäre, aber das wäre für hinterher, glaube ich, nicht gut gewesen. Weil jetzt, darüber reden wir natürlich heute ganz besonders und zentral, über die Folgen dieses Abstiegs, über die Gründe, über natürlich auch über Personalien, das geht ja gar nicht anders. Also da ist ja so viel passiert und da ist auch so viel in Fluss. Er hat nämlich heute auch die offizielle Erlaubnis, im Internet zu schauen. Wir zeichnen hier Mittwochvormittag auf, 11:45 haben wir mittlerweile, also fast Mittag. Und du weißt ja nie, was passiert beim FC. Da kann ja immer ständig was Neues kommen. Also wir werden versuchen, zumindest in dem Zeitraum, wo wir hier aufzeichnen, die News, die es eventuell gibt, aufzunehmen und hier mit einfließen zu lassen. Wobei, wo ich unser Glück kenne, machen die das wahrscheinlich kurz, nachdem wir auch fertig sind. Aber
2:30.
Anderes Thema. Ja, ich meine, Gründe für den Abstieg. Ich meine, da müssten wir eigentlich 3 Stunden Sendezeit haben, aber vielleicht der erste, der dir einfällt.
Fehlende Qualität im Kader.
Okay. Also fehlende. Also, auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen, ja. Also sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Die Mannschaft hat sich von vornherein präsentiert wie ein Absteiger. Man konnte das am Anfang der Saison vielleicht noch schönreden. Die ersten Spiele unter Baumgart, da hat man ja gesagt, ja, man spielt gut mit, aber ich finde, das ist immer so dieses Tödliche. Da merkt man eigentlich, es geht in der Saison falsch, in die falsche Richtung. Es gibt halt diese Münzwurfspiele, wenn es in die eine oder andere Richtung geht. Direkt am ersten Spieltag Dortmund, dann am zweiten Spieltag war es, glaube ich, nach Führung gegen Wolfsburg verloren. Das sind so Dinger, da kannst du auch 4 Punkte holen und hast nachher 0. Und dann hat sich das immer mehr verselbstständigt und die Mannschaft hat weniger Selbstvertrauen gehabt. Meiner Meinung nach hat man auch immer weniger daran geglaubt, was Baumgart umsetzen wollte. Und die Qualität der Spiele wurde immer schlechter. Unter Timo Schulz gab es am Anfang so einen leichten Hoffnungsschimmer im Sinne von, man hat sich in der Defensive stabilisiert, es wirkte alles wie so ein bisschen wieder geordneter. Vielleicht auch, weil man so ein bisschen froh war, so ein bisschen dieses, wir pressen mit Mann und Maus nach vorne. Und,
werden wie gegen Leipzig und wir greifen trotzdem immer rein.
Genau, es wurde so ein bisschen geordneter. Ne? Dann hat man sich darauf versteift, okay, spielerisch, ja, natürlich noch ordentlich Luft nach oben. Dann hat der ganze FC darauf gehofft, warum auch immer, dass dieses Kurztrainingslager da sonst was bewirken sollte, wo die Hälfte des Kaders gefühlt nicht dabei war. Wo ich mich auch im Nachgang frage, wie kommen die eigentlich auf die Idee, dass danach der spielerische Input so viel höher sein könnte als vorher. Mhm. Also da habe ich mich schon vorher gefragt, ganz ehrlich, weil der Schulz sagte ja genau, in der Woche werden wir daran feilen und arbeiten. Da denke ich mir, du bist doch schon 3 Monate im Amt und wir haben auch keine internationalen Spiele. Wieso? Ja. Also, naja, sei es drum, aber...
Also ein Stück weit war es für mich Aktionismus. Ja. Aber gut, damit man sich nicht vorwerfen lassen kann, das hätte man...
Man hätte nicht alles versucht,
naja, so klar. In die Richtung.
Deswegen hatte ich eigentlich auch gedacht, vielleicht fahren sie sogar mal ins Kurztrainingslager jetzt vor Heidenheim oder so. Hätte mich auch nicht gewundert.
Ja.
Aber genau, insgesamt war es einfach da, man sieht es ja auch an sehr vielen Statistiken, die Mannschaft war an sehr vielen, also an 60-70% der Spiele und auf Platz 17 oder 18 platziert. Es ist einfach die Mannschaft, die zu Recht absteigt und die nicht die Qualität auf den Platz bringt, die sie, glaube ich, meiner Meinung nach aber auch nur in Teilen hat.
Ja.
Ich glaube, wenn sie komplett am oberen Limit kratzen, dann könnten sie die Klasse natürlich mit Glück halten, sonst wäre das jetzt nicht am 34. Spieltag möglich gewesen. Aber man darf sich jetzt nicht beschweren, weil es einfach die Folge ist von dem, was sie nach 34 Spieltagen auf dem Platz abgeliefert haben. Aber nicht nur die Spieler, finde ich, sondern wie du sagst, das Gesamtqualität. Es fehlt dann vielleicht auch an Qualität auf der Trainerbank und auf Sportmanagement-Ebene.
Da werden wir natürlich noch lang und breit drüber reden. Also da bleibt natürlich nicht aus, weil das ist für mich erstmal der zentrale Punkt. Weil wenn du einen Kader zusammenstellst, wenn du weißt, und da drohte ja schon die Transfersperre, die war ja nur ausgesetzt im Sommer, und man hatte auch noch Geld zur Verfügung, also ich sage jetzt mal so diesen, Entschuldigung, Unsinnssatz, den da Christian Keller nochmal zitiert hat von einem Kollegen, der ihm auf der Tagung damals wohl gesagt hat, für 3 Millionen kriegst du noch nicht mal einen Fußlahmen. Ich sag mal, ich habe 2 Fußlahme gesehen, die deutlich günstiger waren. Der eine heißt Dennis Undaff, der hat 700.000 gekostet. Und der andere vom VfB Stuttgart, Maxi Mittelstädt, der hat 500.000 gekostet. Also die 2 Fußlahmen hätte ich ganz gern gehabt. Ne? Also klar, das kann man jetzt auch populistisch finden, da kann man natürlich auch noch andere Beispiele raussuchen.
Aber populistisch ist ja erstmal der Satz, der von Keller kam.
Ja, der Keller war ja auch ein Zitat, was Keller benutzt hat. Der war nicht von ihm selbst, aber er hat es ja dann praktisch nochmal
so
benutzt, um sich dafür zu rechtfertigen, dass er ja niemanden gefunden hätte. Also das ist Quatsch. Wenn das eigene Adressbuch nicht so viel hergibt und auch vielleicht auch der Blick dafür, dann muss ich dafür auch gerade stehen und sagen, ich habe halt nicht die Talente gefunden oder die Leute, die uns vielleicht für kleines Geld weitergeholfen hätte. Die ganze Liga hat solche Leute geholt. Dann wird ja auch sehr oft auf das Verletzungspech hingewiesen. Ja, hatten wir. Aber nenn mir einen Bundesliga-Kader, der 34 Spieltage komplett mit dem gleichen Kader durchspielen kann, weil sich bei ihnen keiner verletzt. Das gibt es nicht. Das musst du immer mit einplanen. Das gehört für mich bei einem Manager und bei einem Sportdirektor oder wie immer das bei uns heißt, Geschäftsführer Sport, einfach komplett mit dazu. Und ich sag mal, es ist ja gewarnt worden. Man hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, eigentlich müsste man doch noch in der Offensive was tun. Kommt da noch was? Und ich kann mich an eine Pressekonferenz erinnern, wo man sich sehr breitbeinig und fast schon arrogant vorne hingesetzt hat, wir könnten das besser beurteilen als ihr. Gut, die werden auch dafür bezahlt und erstmal glaubst du das auch. Aber am Ende haben sich aber alle Befürchtungen als wahr herausgestellt. Und der Kader war einfach nicht gut zusammengestellt. Jetzt hat Christian Keller eingestanden, dass es ihm nicht gelungen ist. Aber es ist ja nicht so, als wenn in der Debatte von außen das nicht dauerhaft kritisiert worden wäre. Man hätte also da schon vielleicht noch mal zumindest überdenken sollen, seine eigene Meinung, seine eigene Überzeugung. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Christian Keller einfach, egal was passiert, diese Sanierung im Vordergrund steht. Und ich bin ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, immer noch erstaunt, um es vorsichtig zu formulieren, dass immer wieder so diese finanzielle Situation so vorgeschoben wird, weil man halt diesen Plan erfüllen wollte. Und dann natürlich auch das böse Wort mit I immer verwendet wurde, Insolvenz, als wäre das nicht möglich gewesen. Also wie gesagt, er hatte ja noch 3 Millionen über und hat dafür halt nichts Passendes gefunden. Also das ist einfach, in dem Moment hast du den Kader, der dann nach dahin geschickt wurde, im Prinzip völlig unbewaffnet, nicht nur in eine Schießerei geschickt, sondern in eine Schlacht, also eine richtige Schlacht. Und die hatten eigentlich, wenn man ganz ernst ist, nie eine Chance. Problem meines Erachtens auch, ich hole jetzt ein bisschen aus, natürlich auch, dass man Steffen Baumgart im Prinzip als den Heiland gesehen hat, der durch Handauflegen alle besser macht. Ich polemisiere jetzt ein bisschen, ja, aber ich weiß, dass das definitiv zumindest vom Wesenszug so war, dass man gedacht hat, der Baumgart, der macht ja sowieso schon alle besser.
Ja.
Das ist ja bei einigen Leuten, hat das ja funktioniert in der Vergangenheit. Özcan kann man nennen, man kann Modest nennen, aber die haben natürlich auf den Typ Baumgart reagiert, der für sie einfach passend war. Andere Spieler wiederum fanden das vielleicht das ständige Gebrülle oder die Art und Weise, die Steffen Baumgart, die uns viel geholfen hat, die fanden die vielleicht aber nicht so toll, um besser zu werden. Und das war für mich auch der Kasus Knacktus, dass man auch Baumgart überschätzt hat. Dass man Baumgart einfach zugetraut hat, der kann jeden Spieler besser machen und dann wird das schon. Naja, und das natürlich in einer Phase, dass ich besonders jetzt ankreiden muss, wenn man eine Transfersperre dann auch noch so behandelt, eine drohende Transfersperre so behandelt, wie man es gemacht hat, die ja immer noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Ich bin auf den 12.06. gespannt, da reden wir auch noch drüber. Und das hat am Ende dazu geführt, letztendlich, dass wir auch, klar, wir konnten im Winter nicht mehr nachlegen, Baumgart wird entlassen oder geht freiwillig, wie auch immer, die haben sich ja, glaube ich, irgendwie geeinigt. So, und dann auf der anderen Seite kannst du keine Spieler holen, weil am gleichen Tag dann dieses Kassurteil dann endgültig bestätigt wird und du ja, nichts machen kannst. Und das fällt uns ja jetzt auch noch richtig vor die Füße. Also für mich ist das Hauptversagen ganz klar Christian Keller. Und da kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen, dass ein Präsident sich da hinstellt und schon vor Wochen sich selbst ein Interview gibt und da schon letztendlich sagt, das ist alles super, das passt alles, der macht weiter. Und vor kurzem hat er es dann auch wiederholt. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Ich denke, was muss ein Geschäftsführersport eigentlich noch alles, sag ich mal, in den Sand setzen, damit das mal Konsequenzen hat? Ohne Zweifel mag ich Christian Keller. Der hat eine super Art, sich zu kommunizieren, das ist alles wunderbar und er hat auch grundsätzlich gute Ideen. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, und dann bin ich auch erstmal fertig, dass wir haben da einen absoluten Supertheoretiker, der sich wunderbar ausdrücken kann, der Verbalspitze ist, die Ideen sind gut, aber auf gut Deutsch gesagt ist er, nicht böse gemeint, ein Fachidiot. Jemand, der dann aber auch in dem Moment, wo es im Business auf Dinge ankommt, die vielleicht vom Lehrbuch abweichen, andere Dinge macht. Bestes Beispiel, wie gehe ich mit dem Kassurteil um? Ne? Also das, da hat er ja auch dann ein paar Situationen verstreichen lassen, Gelegenheiten, auch wenn man sich zwischendurch geeinigt hätte. Ich glaube, dass andere Leute das besser hingekriegt hätten, die da einfach eine andere Nase für haben. Und jetzt bin ich auch erstmal fertig.
Das hat ja Kalli-mäßige Züge, der Monolog.
Ja, ich hatte den oft genug vor der Flinte, den Kalli scheinbar hat das ein bisschen abgeflacht, gewichtstechnisch ja auch.
Nein, aber ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Da war jetzt sehr, sehr viel drin. Aber mit Sicherheit hast du auch sehr, sehr viel angesprochen, was auch sehr vielen FC-Fans einfach so auf der Seele liegt. Weil wenn sich ein, ich fange jetzt einfach mal von hinten so ein bisschen an, wenn sich ein Wolf jetzt nochmal vor dem Damenspiel positioniert, Frauenspiel, Entschuldigung, und sagt, ich bin Eiffel Labour und ich habe schon vor Wochen gesagt, der Keller bleibt und der bleibt. Dann frage ich mich, wo findet jetzt im Detail mal wirklich eine Aufarbeitung von dieser ganzen Saison statt?
Ja.
Also ja. das war zwei oder drei Tage nach dem feststehenden Abstieg. Ne? Mhm. Das ist einfach nur komplett von der Außendarstellung schon wieder so ein amateurhafter Satz gewesen, meiner Meinung nach, der das auch einfach wieder unterstreicht. Und ich glaube, Christian Keller muss man definitiv sehr viel vorwerfen. In allererster Linie ist er mal für Außenstehende dafür da, den Kader so aufzustellen, dass er in der Bundesliga macht, bleibt, hat er nicht geschafft, Punkt. Das ist ja schon mal das Erste, was man einfach, das kann man ja anhand der Statistik und der Tabelle jetzt einfach klar festhalten. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit er, also beim Thema Kass ist er mit Sicherheit auch einer der Hauptprotagonisten.
Also im Umgang danach, genau, weil er war nicht derjenige, der es verursacht hat.
Genau, im Umgang danach. Allerdings würde ich mir im Umgang danach auch wünschen und auch währenddessen, dass auch mal ein Präsident als erster vor die Mikrofone tritt und mal was dazu sagt. Weil meiner Meinung nach, ich hatte immer das Gefühl, bei allen unangenehmen Sachen wurde der Keller immer erstmal vorgeschickt. Mhm. Der musste direkt was sagen, teilweise meiner Meinung nach auch ein bisschen ungeschickt, wie kurz nach dem Kassurteil, da hatte ich den Eindruck, der war noch gar nicht wirklich im Thema, während die Kollegen, die Fragen stellten, schon deutlich mehr Wissen da an den Tag gelegt haben. Aber ja, das fand ich dann ein bisschen schwierig. Also da würde ich so eine Mischung zwischen Präsidium und Kellerfest machen, wer da jetzt der Schuld dran hat. Aber klar ist, dass es eigentlich, wenn man ganz normal jetzt die Saison analysiert und es nicht zu viele Sachen gibt, die wir jetzt nicht wissen können, was mich sehr wundern würde, weil alles relativ offen liegt, was so das Sportliche angeht, ist es schwierig zu argumentieren, dass ein Christian Keller noch weiterhin die sportlichen Geschicke dieses Clubs, nenne ich es mal jetzt mal so, leiten sollte.
Es ist ja auch, er ist ja so angeschlagen. Ich meine, es kursieren ja auch irgendwie Geschichten, dass da auch, sagen wir mal, in der Konkurrenz oder in der Liga selbst, das auch doch schon stark belächelt wird, wie wir hier gerade vorgehen. Jetzt will ich hier nicht, um Gottes Willen, im Bild-Zeitungs-Niveau runtergehen. Okay, sind Kollegen, aber trotzdem haben ja eine ganz bestimmte Art, mit Sachen umzugehen. Aber wenn ich jetzt auch noch sehe, was jetzt gerade alles bekannt wird, wie mit diesen Ausstiegsklauseln, das werden ja immer mehr. Ursprünglich waren es 3, jetzt sind es auf einmal 7. Ne? Und ich meine, wie kann eigentlich diese wundersame Vermehrung herkommen? Ich meine, ist ja alles noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber es sieht jedenfalls schwer danach aus, dass es so ist. Und dann frage ich mich ernsthaft, wie soll jetzt dieser Verein noch seine Leute binden? Dann hört man noch Dinge, dass aus der Jugendabteilung die Leute wirklich alle weglaufen oder viele, nicht alle. Und der Einzige, der jetzt verlängert hat, ist Marc Uth. Und bei allem, was ich dann, ich ziehe vor Marc Uth den Hut, das ist einfach ein klasse Spieler, der leider sehr stark verletzt ist und auch schon ein gewisses Alter hat. Für den ist es natürlich ein leichtes zu sagen, verhältnismäßig, ich bleibe jetzt erstmal beim FC, wäre 28, wäre das vielleicht auch eine ganz andere Richtung und kerngesund und dann würde er vielleicht anders überlegen. Weil alle anderen, außer, das sind wir bei der Torwartposition, Marvin Schwäbe, der ja angeblich bleiben wollte, ja, aber jetzt ist die Situation gerade auf der Seite ja schon wieder ziemlich, wie soll ich sagen, schwierig, weil man ihm ja letztendlich nicht gesagt hat, dass Obisch jetzt in einen offenen Konkurrenzkampf mit ihm tritt. Ne? Und Obisch kommt ja zurück, ne? Der hat in der zweiten Liga sehr gut gehalten, hat 2 Jahre lang in Fürth eine Top-Figur abgegeben und jetzt mutmaßt der Stadtanzeiger ja sogar, dass der sogar Kapitän werden soll. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Mutmaßung, aber ich meine, die Kollegen vom Stadtanzeiger, wir kennen sie, ich weiß, dass die gut recherchieren, also da wird schon was dran sein. Ne? Und dann steht ja auch diese Verlängerung mit dem Torwart Pentke, mit dem 39-Jährigen noch im Raum. Warum hat man das eigentlich gemacht? Also du merkst, ich schweife schon wieder so.
Nö, richtig. Aber ja, das ist, aber was heißt abschweifen?
Ausstiegsklausel ist halt erste.
Tag, genau. Da haben wir angefangen. Okay, aber es ist halt auch so viel, dass man es schwer in wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Aber genau, Ausstiegsklauseln, seit Wochen war bekannt, ich sag jetzt mal unser Defensivblock, der auch als einziges so...
Ganz kurz, ich lese einfach mal vor, damit wir... Schwäbe, Jeff Chabot, Timo Hübers, also die Innenverteidigung, defensives Mittelfeld Erik Martel, Florian Kainz, Jan Thielmann und Linden Meiner.
So, genau, also aus 3 wurden 7 quasi, ja, ne, weil Schwäbe, Chabot, Hübers war schon seit längerem bekannt oder kursierte immer schon wieder so rum. Natürlich auch alles so halb unbestätigt. Und jetzt... Das ist natürlich in Sachen Planungssicherheit, nimmt das langsam Ausmaße, wo ich sagen kann, wie viele Leute haben wir denn nachher noch auf dem Platz, wenn die nächste Saison startet. Ne? Also
der Witz ist, Julian, eine Sache muss ich noch dazu erwähnen, es kommt ja noch ein Klopper dazu, das hat auch die Rundschau gesagt, die Rundschau hat geschrieben, damit ich es jetzt zitiere ich einfach mal, umso verwunderlicher ist in diesem Zusammenhang, dass Christian Keller als eigentlich naheliegende Reaktion auf die Transfersperre offenbar keine Anstrengungen unternommen hat, die Ausstiegsklauseln der Wechselkandidaten abzukaufen. Stattdessen stehen die Kölner in einer wochenlangen Hängepartie vor ungewissen Ausgang. Erst Mitte, Ende Juni herrscht wohl endgültig Klarheit darüber, welche der 7 Spieler von ihren Ausstiegsklauseln tatsächlich Gebrauch machen werden. Also das ist dann, wenn es denn so ist, ist es ein Hammer. Ne?
Ja, weil Zeit war genug da, seit Ende Dezember.
Ja, und witzigerweise auch Geld, weil die genau wollen ja nichts ausgeben.
Richtig, ne? Weil er hatte ja selber gesagt, wir hatten Geld gespart vom Sommer. Ja. Im Winter hätten sie Millionen in die Hand genommen, um neue Spieler zu holen, was man ja auch schon so hörte, 4 Millionen Angebot für einen Stürmer etc.
Und jetzt im Sommer nochmal zusätzlich.
Genau. Also,
man hätte Geld gehabt.
Ja, deswegen...
Also man ist ein bisschen ein Stück ratlos.
Ja, mir fehlen da gerade wirklich ein bisschen die Worte. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt wirklich einschätzen mag. Vor allen Dingen, weil er auch im Laufe der Rückrunde auch nochmal, meine ich, sagte, man habe sich vor die Mannschaft gestellt und klar gesagt, oder man hätte das Echo oder das Feedback erhalten, die Mannschaft ist gewillt zu bleiben, keiner soll gehen, der Leistungsträger etc. Na gut, ich nehme an, das sollte natürlich nur für die Bundesliga gelten, aber ich weiß nicht, wie weit der Keller dann das berücksichtigt hat, dass auch ein Abstieg möglich ist. Also jetzt mal ganz blöd gesagt.
Ne? Angeblich war er ja eingeplant. Oder zumindest als schlimmste Option irgendwo eingepreist.
Ja,
aber finanziell. Aber dann frage ich mich, nach welchen Richtlinien man da zur Hand gelegt hat und mit welcher Mannschaft man weitermacht.
Genau. Also ich glaube jetzt, natürlich viele Horrorszenarien sind jetzt möglich. Ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt alle auf einen Schlag den Verein verlassen werden. Aber das ist jetzt, das ist einfach mein Glaube und nicht mein Wissen. Das
wir wissen momentan sowieso sehr viel. Also alles, was wir hier sagen, ist ja entweder basiert auf Presseartikeln und basiert auch natürlich auf Gefühle und Meinungen, die wir aktuell haben. Aber wir treten ja hier heute auch nicht als Journalisten oder was auch immer an, sondern wir treten heute mehr als FC-Fans hier an, die sich ihre Gedanken machen, wie viele andere auch. Viele werden sagen, wir sind zu kritisch, andere werden sagen, richtig, endlich sagt es mal einer. Ich kenne das ja, ne? So ist das ja, und du kennst es ja auch, so bist selbst Journalist. Also das wird nicht immer überall auf Begeisterung treffen, aber es geht darum, um den ersten FC Köln. Und wenn ich jetzt dann noch, jetzt muss ich wieder auf die Rundschau schauen, es überrascht, auch deshalb überrascht ist, dass die sportliche Leitung und Christian Keller und Thomas Kessler erst Anfang Mai überhaupt Gespräche mit den Spielern da eingestiegen sein soll, ich betone das. Die lange Zeit fehlende Kommunikation soll für Unsicherheit in der Mannschaft gesorgt haben.
Wen wundert's? Also, wenn mit mir keiner sprechen würde, wie es in 2 Monaten aussieht beruflich, dann hätte ich natürlich auch ein komisches Gefühl. Und woran soll man sich auch festhalten?
Es ist, ich glaube, dass Christian Keller jemand ist, der es anders machen will. Und das fand ich am Anfang sehr gut. Und ich hatte gedacht, also ich habe sehr viel Hoffnung in Christian Keller gehabt. Ich habe ihn übrigens auch sehr lange verteidigt. Also wer ältere Podcast, der sich das nochmal antun will, der kann das nachhören. Also ich habe ihn bis vor 3-4 Monaten, habe ich noch gesagt, ja, ich will mal, ich habe auch viele Bekannte und Freunde, die ihn sehr gut kennen, die auch mit ihm schon länger gesprochen haben. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit. Und die sind alle begeistert von dem Mann. Die sind begeistert von denen.
Tritt halt natürlich auch als absolut eloquenter, sympathischer Typ auf.
Ja, also
weiß ich zu verkaufen.
Ich will ihm auch nichts Böses, also auch wenn das jetzt hier so ein bisschen nach Abrechnung klingt, aber sorry, ich bin als FC-Fan und Mitglied einfach stocksauer, dass wir jetzt zum 7. Mal abgestiegen sind, weil ich der Meinung bin, dass das nicht notwendig war in dieser Form. In dieser Liga, die nur wirklich in diesem Jahr nicht so schwer zu halten war, ne? Also
wenn man mit 47 Punkten sogar eventuell noch in die Champions League kommt, wie Eintracht Frankfurt, dann sagt das ja schon alles. Ne?
Das also sagt sehr viel. Ja. Also von daher finde ich, kann man jetzt auch nicht sagen, Schwamm drüber, Liebe kennt keine Liga, wir fangen wieder von Führer an, Hauptsache mal alle zusammen. Das höre ich ja überall. Natürlich, das finde ich aber als Basisvoraussetzung, ist das sowieso beim FC gegeben. Aber man muss doch auch mal über solche Dinge reden. Man muss auch dabei sagen, Freunde, so geht es nicht. Ne? Und dann die ganzen Beschwichtigungstheorien, die da teilweise auch am Anfang Januar da getroffen worden sind, wo man auch immer wieder sich Zeit erkauft hat, wo man auch das Kassurteil und all das nicht richtig erklärt hat, sondern wir machen erstmal eine Analyse. Wir machen erstmal ein Gutachten. Ne? Also bei uns das Neueste. Ne? Ich habe auch mit Christian Löhe darüber gesprochen. Der FC schmeißt dich mittlerweile zu mit Gutachten. Aber das ist so ähnlich wie, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. So ist das mit den Gutachten. Ne?
Aber es hat so ein bisschen.
Ich willst du Vorwürfe entmachten, erstelle dir ein Gutachten. Oder
hat so ein bisschen aber auch was von Zeitschinden und dem Motto, Hauptsache ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, oder?
Ja.
Also
ja, so, das war ja auch so. Das
ja.
Auch, lange Zeit war auch die Luft aus der Sache raus. Und viele, auch ich und wir letzte Woche, haben uns ja sehr zurückgehalten mit der Thematik. Weil wir jetzt auch im Abstiegskampf natürlich jetzt nicht irgendwie noch eine Diskussion aufbringen wollten, die irgendwie schädlich sein könnte. Ja. Deswegen haben ja auch viele Fans sich zurückgehalten. Aber das kommt natürlich jetzt alles raus. Und da reicht es in meinen Augen nicht, sich auch als Präsident dann dahin zu stellen und sagen, wir machen alles weger so, wie es ist. Boah, wir sind Jod, ne? Bis auf die kleine Sache mit dem Abstieg ist eigentlich alles super. Weil so hat sich ja Präsident Werner Wolf geäußert. Ich muss ihn mal zitieren, wenn ich es denn finde. Naja, das finde ich natürlich aktuell gerade nicht. Aber es ging halt so in diese Richtung, was ich gerade gesagt habe. Ne? So ein bisschen feiner und freundlicher formuliert hat er also gesagt, dass eigentlich bis auf den Abstieg alles andere sehr gut aussieht beim FC.
Ja.
Das kann auch durchaus sein. Es wird wahrscheinlich demnächst eine wunderbare Zahl kommen, dass wir, was weiß ich, 12 Millionen Eigenkapital haben oder was auch immer, dass wir jetzt saniert sind, schuldenfrei, alles gut, juhu, Leute, freut euch. Ich hätte mit der Sänfte durch Köln getragen, allein zur Not, wenn das geklappt hätte, wenn wir dabei nicht abgestiegen wären. Dann hätte ich gesagt, okay, alles gut. Und vor allen Dingen, wenn ich diese ganze FIFA-Mist passiert wäre.
Ja, sind aber viele Wenns dabei.
Da sind sehr viele Bands dabei.
Also,
extrem viele Bands.
Und ich muss jetzt auch nochmal sagen, du sprachst eben davon, sollte keine Abrechnung sein. Ist auch keine Abrechnung. Das ist ja einfach nur schnödes Analysieren, ehrlicherweise, von dem, was passiert ist und was einem vorliegt.
Ja.
Und dann sollte jeder damit, kann jeder damit machen, was er möchte. Aber dann ist man in der Regel zu sagen, oder fast gezwungen zu sagen, in 99 von 100 Fällen ist der sportliche Leiter dann auf jeden Fall nicht mehr im Amt.
Nee, das ist im Normalfall nicht. Also, weißt du, wenn ich irgendwie...
Ich könnte zwar stehen, Entschuldigung, noch
kurz, ja, bitte.
Um so ein bisschen Fans werden aufgebracht, etc., um vielleicht den Verein so ein bisschen Ruhe in den Verein zu bringen, wenn es irgendwie Hilfe bringen würde. Aber in dem Fall ist ja eher so, es bringt Unruhe rein.
Ja.
Ne? Also... Andererseits, ich habe da so viele Gedanken im Kopf, dass ich finde das schwierig, eine klare Idee zu fassen, wie es konkret weitergehen sollte, weil der Vorstand, das Präsidium ist dermaßen in der Kritik, dass man eigentlich auch nicht mehr möchte, dass die weitermachen. Hört man eigentlich von allen Seiten. Dann soll jetzt der Keller erstmal rausgeschmissen werden, dann frage ich mich, wer bestimmt den Nachfolger vom Keller? Und gleichzeitig soll das Präsidium dann trotzdem bleiben und wer soll dann neuer Trainer werden? Da sind so viele Ungewissheiten dabei, das was jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten geklärt werden soll.
Also aktuell, da gebe ich dir vollkommen recht, sind wir in einer absolut beschissenen Situation. Also erstmal, du hast den Trainer, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, gerade nochmal ins Feld gebracht. Natürlich muss auch über den Trainer gesprochen werden, weil ich denke, da sind sich viele einig, dass das einfach nicht gereicht hat, dass er ein netter Kerl ist, das würde ich immer unterschreiben. Und dass er einen guten Eindruck persönlich und menschlich gemacht hat und auch teilweise ein bisschen Stabilität zwischendurch reingebracht hat. Ja,
die Stabilität.
Aber es war einfach nicht ausreichend. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn man so brachial gescheitert ist, auch gerade in den ganz entscheidenden Spielen, Darmstadt und Werder Bremen, vorher das Bochum-Spiel, da haben wir zwar gewonnen, aber naja, und natürlich Heidenheim. Also das sind wirklich, das spricht alles gegen ihn. Deswegen kann Timo Schulz in meinen Augen nicht derjenige sein, mit dem wir sozusagen dann in die zweite Liga gehen.
Ja, also nach außen hin, so das Gesicht des Abstiegs ist jetzt leider meiner Meinung nach schon eher Christian Keller.
Ja.
Aber Timo Schulz ist und bleibt der Abstiegstrainer. Und es ist jetzt auch keiner, der als natürlich war er Feuerwehrmann, aber ist nicht als Feuerwehrmann 5 Wochen vor Schluss gekommen. Er hatte schon noch seine gewisse Zeit und er hätte auch sein Spielsystem oder seine Spielidee schon noch implementieren können. Deswegen sagte ich am Anfang, ich habe ein bisschen gezögert mit, natürlich liegt es an der Qualität des Kaders,
ja,
dass sie abgestiegen sind, aber ich glaube trotzdem, dass du theoretisch mit dieser Mannschaft die Klasse halten kannst. Natürlich auf äußerster Rinne, aber trotzdem ist es so, dann bräuchtest du einen Trainer, der eine gewisse Überzeugung mit an den Tag legt, der eine Mannschaft wirklich mitreißen kann, der auch so ein bisschen was entfachen kann. Und für all das steht zumindest meiner Meinung nach Timo Schulz nicht. Und genau diesen Trainer brauchst du aber jetzt auch für diesen Neustart in der zweiten Liga. Weil es kann natürlich sein, dass jetzt eine schwere Zeit folgt, wo man nicht direkt oben mitspielt. Aber du brauchst einen, der so ein bisschen Optimismus ausstrahlt und auch wirklich vorangeht. Und das kann ich mir bei aller Liebe bei Timo Schulz nicht vorstellen.
Das sehe ich ähnlich. Und zumal jetzt dann noch das nächste Problem daraus entsteht. Weil wenn Timo Schulz jetzt... abgelöst wird. Der Vertrag ist ja mit dem Abstieg ausgelaufen.
Du musst ihn nicht mehr entlassen.
Nee, du musst ihn nicht mehr entlassen. Er ist quasi schon raus,
ja,
theoretisch jedenfalls. Und du kannst jetzt verlängern oder du kannst halt einen neuen Trainer suchen. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich habe nun mal das Vertrauen mittlerweile in Christian Keller verloren.
Das meine ich, dieser Rattenschwanz. Du hast das Vertrauen
sehe ich ja auch ein.
Genau, Vertrauen an Keller verloren. Die meisten haben das Vertrauen ins Präsidium verloren. Der Keller muss aber eigentlich entlassen werden. Wie kommt man aus dieser Nummer raus?
Das ist ganz schwierig. Das ist eine ganz jetzt schwierige Situation.
Es melden sich jetzt natürlich, ich weiß nicht, wie weit das jetzt seinen Plan zerstört.
Hau rein.
Die Leute Prestin und Podolski damit ins Boot zu holen, die jetzt von außen ja auch schon geschossen haben.
Ja.
Außerordentliche Mitgliederversammlung. Podolski zu viele Leute reden rum, etc. Trotzdem erscheint es für mich unmöglich, dass jetzt in dieser kurzen Zeit unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig eine Mannschaft aufs Feld zu führen, wo man sagt, okay, die wird aber in der zweiten Liga zumindest bestehen, weil man darf nicht vergessen, die fängt Anfang August schon an. Ne?
Ja, das geht schnell.
Also,
also bei der EM, nach der EM geht das dann ganz schnell.
Ja.
Also da werden wir relativ, ich glaube, der Start in die Vorbereitung ist schon im Juni. Also
ja, die sind jetzt 5 bis 6 Wochen weg und dann
ja.
Laufen mehr oder weniger Profis dann wieder auf. Die sollten im Optimalfall einen Übungsleiter haben und auch einen sportlichen Leiter, der trotzdem so ein bisschen Kurs vorgibt. Ne?
Also es ist ja auch, wenn wir von einem, kein Abstieg ist normal, aber wenn man von einem halbwegs normalen Abstieg reden würde, weil es einfach qualitätsmäßig nicht gereicht hat und es sind keine Fehler passiert, außer dass man vielleicht den einen oder anderen falsch eingeschätzt hat, Marc Uth, mein Gott, wäre er gesund geblieben, wären wir wahrscheinlich, hätten wir ein paar Punkte mehr und würden noch um den vielleicht die Relegation spielen oder sonst was. Aber du steigst normal ab, ne, was weh tut, aber passieren kann.
Ja.
Aber nachdem, was alles passiert ist, nachdem, was alles in den letzten Jahren, muss man schon sagen, passiert ist, weil der Kader ist ja schon vorher auch schon ausgedünnt worden. Ne, und hat nachdem
sukzessive
auch,
schlechter.
Ja, ne, und ja. Das ist natürlich alles nach Plan, weil man natürlich auch diese Altlasten hatte, dank Corona, dank auch sehr freigebiger und spendabler Verträge, die man in Jahren gemacht hat, nach dem ersten Abstieg, als man wieder aufsteigen wollte. Also all das sind ja auch teilweise ein paar Altlasten mit dabei. Das würde ich ja um Gottes Willen den jetzigen Protagonisten jetzt nicht absprechen. Aber sie sind ja auch nie müde geworden, das zu betonen.
Also Grüße nach Berlin, auch zu Horst Held
jetzt. Ja, genau. Ne? Der ist ja jetzt auch wieder untergekommen, freut mich für ihn. Was auch immer, worauf wollte ich hinaus? Es ging darum, dass du jetzt vielleicht dann doch mal überlegen musst, wie gehen wir mit der Situation um. Ich bin sonst kein Freund einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Ne? Aber am 12. Juni treffen wir uns eh schon alle. Da werden wahrscheinlich schon 1000 Leute da erscheinen. Da kannst du auch bald eine Mitgliederversammlung draus machen. Ne? So einfach ist es nicht, weiß ich. Aber wir treffen uns dann erst wieder irgendwann im September, ich weiß nicht, 14., 18. und so im Zeitraum.
Dann, wenn Spieltag 7, 8 ist.
Ja, und da ist natürlich, dann kannst du jetzt keine Weichen mehr stellen.
Ja.
Also kann ich es, darauf wollte ich nämlich hinaus, ja sogar verstehen, dass man sagt, wir behalten erstmal alles so bei. Das ist nachvollziehbar, das so zu denken, wenn man das Gefühl hat, man hat alles richtig gemacht, außer mit ein bisschen Pech. Aber das war nicht ein bisschen Pech.
Nein, es war komplettes Unvermögen, Fehleinschätzungen en masse und das ist jetzt die Quittung, die du dafür bekommst. Ne?
Ja.
Also absolut. Aber trotzdem, so halb leichten Einkehr würde ich dann trotzdem machen, weil natürlich das Präsidium hat sich sofort hinter Keller gestellt. Andererseits, theoretisch haben die auch ihr Expertengremium etc., die könnten natürlich theoretisch auch einen Trainer suchen und sagen, wir entlassen den Keller jetzt trotzdem und suchen dann einen Nachfolger, weil platt gesagt, was kann ein sportlicher Leiter jetzt in der Zeit machen? Mhm. Also am Kader bauen kann er ja nicht.
Nee, dann hat er sich ja selbst verbaut.
Genau, also theoretisch könntest du natürlich schon einen installieren, der dann kommt, wenn der Trainer schon da ist und das Gerüst der Mannschaft sich eh von alleine aufstellt. Ne?
Ja. Ja, ganz schwierige Situation und ganz ehrlich, ich habe auch keine Lösung aktuell. Nee,
also, das Problem ist, ich hatte jetzt auch schon gelesen, der Vorstand soll jetzt schon sagen, wir treten 2025 nicht mehr an.
Ja, der Geistblock hat genau. Das gestern gefordert. Ne? Ja.
Ich weiß nicht, ob das die Ideallösung ist, weil also die Argumentation war dann so darauf gefußt, dass man glaubt, dass dann die Opposition sich so lange zurückhalten, weil sie wissen, dann sind sie ja eh weg und treten nicht mehr an. Ich glaube, das Gegenteil wäre eher der Fall.
Ja.
Weil dadurch macht sich das Präsidium ja noch mehr angreifbar in meinen Augen und dann würden erst recht die Leute sagen, okay, dann geht jetzt sofort und dann gäbe es immer mehr Gegenwind, glaube ich. Aber das ist klar, man kann es drehen und wenden, wie man will. So eine Ideallösung gibt es da nicht.
Nee, die gibt es nicht und die wird auch sicher nicht der Dieter Prestin und sein Team haben. Ideallösungen gibt es nämlich, glaube ich, im Moment keine. Aber wir kennen die Lösungen noch nicht. Wir wissen nicht, wer da all hintersteht. Ich weiß aber, wer nicht dahinter steht. Ne? Also, um das nochmal zu sagen, ich weiß, dass in Köln und irgendwelche Leute rumerzählen, immer noch, obwohl ich das jetzt schon so mehrfach bestätigt habe, dass meine Person diesem Kompetenzteam wohl angehört. Und ich habe schon als Christian Löhr hier war gesagt, also ich habe mit Kompetenz nichts am Hut.
Du bist nur im Team.
Und auch mit diesem Team nicht. Also ich habe mit diesem Team überhaupt nichts am Hut. Und man hat mich nie gefragt. Ich habe nie gefragt. Es gab keinen Kontakt mit Dieter Prestin seit der Simmet-Beerdigung. Das war irgendwann Anfang Februar, glaube ich. Und dennoch werden diese Geschichten überall immer erzählt. Und da ist rein gar nichts dran. Ich habe den Dieter geschätzt oder schätze ihn nach wie vor. Ich habe auch seine Telefonnummer. Ich könnte ihn auch einladen und hier hinsetzen. Und dann könnte er sagen, dass das könnte er das bestätigen. Aber aktuell mache ich in der Hinsicht natürlich nichts, weil ich warte jetzt erstmal ab, was da kommt. Und dann kann man sich immer noch unterhalten. Und wer weiß, es gibt ja viele Leute, die Dieter Prestin da, ja, sage ich mal, auch sehr kritisch sehen. Und das kann man auch. Aber vielleicht steht ja auch was Vernünftiges drin. Wissen wir ja nicht. Ne? In diesem ominösen 40 bis 60 Seiten Konzept.
Ja, man eben, da man nichts davon weiß, kann man jetzt auch noch nichts dazu sagen,
nee. Meiner Meinung nach. Ne? Und das ist halt wohl das Problem jetzt auch ein bisschen, dass ich fände es ehrlich gesagt besser, er würde das jetzt schon öffentlich machen, weil jetzt hast du im Prinzip die ganze Zeit so dieses, ja, was mag da wohl drinstehen, weil das ist ja eine Alternative, sich, ob man die gut oder schlecht findet, spielt überhaupt keine Rolle, aber da ist eine Alternative, die sich auftut. Und ich wäre schon der Meinung, Leute, dann lasst es doch mal raus. Also dann geht hin und versucht, nachdem ihr euch jetzt irgendwie gebündelt habt und irgendwie was vorbereitet habt, diesmal auch vielleicht etwas von der Pressemitteilung Passenderes rauszugeben, damit die Leute mal wissen, woran sie sind. Ne? Weil das verzögert ja auch den ganzen Prozess. Ne? Wenn du weißt, da ist eine Opposition, die aber nicht aus dem Pötten kommt, um zu sagen, was will sie eigentlich?
Absolut, ja. So weißt du gar nicht, ob es eine Alternative ist oder nee. Halt keine, ne?
Ja, so, ich meine, klar, viele machen sich natürlich, und das kann ich auch verstehen, allein weil ich Dieter Prestin das ja auch, Twitter, ja. Ne, also ich finde das ja auch nicht richtig, was Prestin da gemacht hat, ne? So die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Ne? Ah ja, sorry, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Nee, alles gut, aber viele machen sich, ich denke mal schon, viele machen sich Hoffnung, allein weil sie mit dem Namen natürlich eine erfolgreiche Zeit verbinden, aber Name alleine, dass der jetzt nicht für Erfolg beim FC steht, in gewissen Ämtern, hat man jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch gesehen. Aber deswegen, ich kann ja jetzt auch nichts zu sagen, weil ich halt nichts von deren Inhalt weiß. Ich weiß nur, wie er bisher aufgetreten ist und das war dann eher unglücklich. Deswegen wäre es ja vielleicht auch an seiner Stelle gut und nicht verkehrt, wenn er das so ein bisschen gerade rücken könnte alles, um dann nochmal das Inhaltliche in den Vordergrund zu stellen.
Ja, er hat seine ganz eigene Art, das habe ich auch am Stammtisch immer schon gemerkt. Er ist schon ein ziemlicher, ich sag's mal, nicht böse gemeint, aber er kann schon ein ziemlicher Meckerkopf sein, also der meckert sehr gerne. Aber gut, er definiert dann auch dann seine Argumente und kann man sich dann anhören. Aber ich denke, wenn du jetzt da was auch für die breite Masse erreichen solltest, finde ich, sollte man auch ein bisschen anders auftreten. Also er hat seine eigene Art, das soll er auch weiter behalten, aber naja, wir werden sehen, die Leute werden sich das ja irgendwann dann durchlesen, wir werden irgendwann ein bisschen mehr wissen und dann können wir endlich beurteilen, kann weg oder ist zumindest mal diskussionswürdig.
Ja.
Und alles andere muss abgewartet werden. Ja, jetzt muss ich ja überlegen, weil es gibt wahnsinnig so viel, was man momentan noch machen könnte. Also der siebte Abstieg jetzt in 26 Jahren zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, worüber die Leute schon diskutieren. Was sagt das eigentlich über den ersten FC Köln aus? Also das ist der Wahnsinn, ne? Friedhof der zweiten Liga. Ne?
Ja, also es sagt auf jeden Fall aus, dass wir mit dem Spitzenfußball in Deutschland schon seit geraumer Zeit nichts mehr zu tun haben. Das muss man einfach so sagen. Das ist eine Willkommen im Fahrstuhl. Ne? Also anders, also du kannst ja nicht mehr argumentieren, du bist ja große FC Köln, aber du bist sehr weit davon entfernt, der erfolgreiche FC Köln zu sein noch. Ne?
Ja, ja.
Ich habe ihn ja leider selber nie kennengelernt, muss ich ja sagen. schade, ich würde es gerne mal. Und da müsste vielleicht auch so ein bisschen eine andere DNA nochmal eintreten im ganzen Verein, glaube ich auch. Das hattest du ja auch schon mal geschrieben, naja, und angedeutet, aber...
Habe ich auch schon Prügel für kassiert.
Ja, aber das ist ja okay. Ich glaube, es ist halt sehr viel Folklore dabei, aber meiner Meinung nach sollte doch jeder trotzdem nach diesem maximalen sportlichen Erfolg streben. Und da ist einfach in den letzten 26 bis 30 Jahren, man kann ja schon weiter zurückgehen, weil eigentlich nach der Vizemeisterschaft war das, glaube ich, 91, oder? Die letzte? Oder
90? 90.
Wenn 90, auch, ja, aber danach ging es ja eigentlich auch schon permanent bergab, ne?
Ja, ja, ja.
Also, ja, das sagt einfach darüber aus, dass wir da sind, also da, wo wir jetzt sind, gehören wir leider auch hin. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist einfach.
Nee, das ist so,
ja. Da kann man auch nicht sagen, es gibt zu viele Werksclubs in der Bundesliga oder zu viele Vereine, die gepampert werden. Natürlich ist das der Fall. Mhm. Aber wenn du gut und solide arbeitest, bei dem Fundament, was du hier hast, mit diesen Fans im Rücken, was man ja immer als Faustpfand aufgeführt wird, dann muss man das auch anders und besser nutzen. Ganz
das,
klar.
Das sehe ich auch so. Und die Frage ist halt nur, wie. Und wir können es halt nicht. Meine These ist ja. Teil nicht alle, aber manche. Meine These ist halt die, dass du im Prinzip immer noch an diesem ersten Abstieg rumknabberst, weil du danach die Jahre es nie geschafft hast, dich langfristig in der Liga zu etablieren. Das längste waren jetzt diese 5 Jahre, die wir gerade hatten. Also die Chance haben wir jetzt leider auch
wieder
weggeschmissen.
Wieder, ja.
Ne, so, und dann waren zwei Phasen, wo es 4 Jahre Erstklassigkeit war und ansonsten immer rauf, runter, Fahrstuhl. Man kann jetzt aber auch positiv sagen, dass es in den letzten 2012, 16 und jetzt 26, also die Abstände werden, 24, die Abstände werden länger. Ne? Also die Abstände werden länger. Man ist nicht mehr so, dass man alle 2 Jahre absteigt. Das hatte man in den frühen 2000ern sehr oft. Und dennoch, irgendwie, wir kriegen einfach keine Konstanz da rein.
Und ich glaube auch dieses, es ist ja kein Zufall, dass... der Absturz dann doch wieder begann, nachdem man ins internationale Geschäft gekommen ist. Ne? Dieses, anstatt, was ja auch viele nicht schaffen, kannst ja in anderen Sportarten auch gucken. Und deswegen haben es die Bayern halt auch geschafft, dieser Gier nach weiterem Erfolg. Hier wird es sich ja eher, ich habe ja auch gefeiert und gejubelt, du natürlich auch, Europa League, Conference League.
Ja.
Aber trotzdem, man schafft es nicht, darauf aufzubauen, sondern... ja, ausruhen ist zu viel gesagt, aber irgendwie geht es danach wieder bergab und das ist so ein bisschen auch so ein, ich weiß nicht, ob das ein Mentalitätsding auch im Verein verankert ist, aber...
Ein Stück weit habe ich den Verdacht, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, sobald auch Erfolg da ist, da gebe ich dir ja vollkommen recht, wenn dann ein gewisser Erfolg da ist und Europa war ein Erfolg, dass da manche Leute die Bodenhaftung verlieren. Es gibt ja viele, die auch sagen, das war Gift für den FC, ne, weil ne, dann ist die größere Belastung und was auch immer. Ne, und, nee, das war es in meinen Augen nicht, weil für mich ist Europa immer ein Geschenk. Europa kam für mich nie zu früh, es kam immer über 20 Jahre zu spät. Ne, also wir hätten viel öfter in Europa sein müssen, hätten Chancen dafür nutzen müssen, hätten die Chance auch 17, 18 nutzen müssen. Wir haben auch beim letzten Mal die Chance doch sehr deutlich weggeworfen. Kampfgeschwader Bölke fliegt wieder vorbei. Die Stammhörer kennen es. Wir liegen halt genau über Nörvenich und oder praktisch in der Fluglinie Richtung Nörvenich. Und Nörvenich ist bekanntermaßen das Kampfgeschwader Bölke, was hier mal Testflüge macht. Dankeschön, der Kollege. Vielleicht hört er mal irgendwann zu, ist ja vielleicht ein FC-Fan, weiß ich nicht.
Macht naja, ein Signal, ja.
Jetzt ist er gleich weg, jetzt können wir, glaube ich, weiterreden. Also diese Chance mit Europa hat man doch sehr billig weggeworfen. Also wenn ich alleine an das Spiel denke, was Baumgart dann gegen Belgrad, glaube ich, dann mit 7 Ersatzspielern, also praktisch mit einer ausgetauschten Mannschaft, nachdem er vorher Dortmund geschlagen hatte, und statt mit dem Gefühl da reinzugehen. Ich will mich jetzt nicht auf ein einzelnes Spiel fokussieren, es geht letztendlich
also so ein Gesamtgefühl
als Beispiel.
Ne? Ja.
Also, und das haben wir halt oft in dem Moment nicht richtig damit umgegangen, weil es ja auch letztendlich finanziell sehr interessant gewesen wäre. Aber gut, das ist vergossene Milch, hilft alles nichts. Andere sagen wieder so von wegen, ja, wir müssen diesen Verein sowieso komplett neu aufstellen und viele meckern auch wieder über den Mitgliederrat und ne, das muss auch weg und das ist ja sowieso an allem schuld. Halte ich natürlich für, ehrlich gesagt, für Quatsch. Der Mitgliederrat ist sicherlich an allem schuld. Die Leute, die sagen, der Mitgliederrat ist an den letzten Abstiegen schuld, müssen natürlich sich auch eingestehen, dass der Mitgliederrat genau diese 2 Europateilnahmen mitverantwortet. Ne? Also, wie stehst du dazu, zu diesem Modell?
Modell Mitgliederrat?
Ja.
Boah, schwierig. Ja, also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es Mitgliederrat bedarf, um mitgliedergeführter Verein zu sein, sagen wir es mal so. Meiner Meinung nach. Ich habe jetzt aber weder ein richtig positives noch negatives Beispiel dafür, dass der Mitgliederrat weg muss oder da sein muss. Meiner Meinung nach hat er jetzt für meinem Verhältnis in Bezug auf FC nehmt jetzt nicht diesen krassen Mehrwert, zumindest nach außen, auf außen betrachtet.
Naja, man kann natürlich jetzt sagen, so Mitgliederrat hat jetzt auch das Präsidium.
Und dann, genau, und dann muss man ja sagen, wenn, dann müsste man sie ja eher kritisieren in ihrer Aufgabe, dass sie das Präsidium nochmal vorgeschlagen hatten für eine weitere Amtszeit. Ne? Mhm. Und generell ja als Kontrollgremium dienen, dann müsste ja eigentlich auch ein bisschen mehr von deren Arbeit nach außen dringen, beziehungsweise müssten die ja selber mehr publik machen davon, was schiefläuft im Verein. Und da habe ich jetzt selber wenig mitbekommen, aber ich habe jetzt auch keine direkten Drähte und Verbindungen zum Mitgliederrat. Aber ich habe jetzt deswegen, dadurch, dass ich in Sachen Mitgliederrat eher etwas weiter weg bin, jetzt weder ein positives noch negatives Gefühl. Ich glaube jetzt
nur... Das ist eher so die Außenansicht.
Genau, oder? Die Außenansicht, aber ich vom Gefühl her, also generell glaube ich jetzt nicht, dass es den Verein dadurch unbedingt erfolgreicher wird, dass es einen Mitgliederrat gibt.
Also bei mir ist es so interessant erstmal, ne? Bei mir ist es so, dass ich ein großer Verfechter des Mitgliederrats war. Stand heute könnte ich das nicht mehr so sagen. Ich bin aber auch nicht dagegen. Also es kommt immer darauf an, welche Personen sind drin. Wen hast du jetzt da, wen hat man gewählt, was sind das für Leute? Ein paar kannte ich lange Zeit auch persönlich, also die jetzt mittlerweile auch, einige sind ausgeschieden. Einige kenne ich immer noch, ne, unter anderem natürlich Michael Trippel oder auch Fritz Kuckuck, der ja auch schon seit Jahren drin ist, das ist ja auch wirklich Vereinsgesichter, kann man sagen. Aber ich kann sie halt nicht in der Gänze einschätzen und ich kann auch nicht einschätzen, was sie für eine Arbeit wirklich genau machen. Also da wird natürlich auch sehr viel, ja, was soll ich sagen, Nebenarbeit gemacht, weg vom Sportlichen, dass sich jemand um den Bereich Behindertenbetreuung zum Beispiel kümmert oder das nur als Beispiel, da gibt es auch viele andere Sachen, das gar nichts mit dem normalen, sag ich mal, sportlichen Business zu tun hat. Aber sie haben eben die Kontrollfunktion auch Richtung Präsidium und natürlich die Vorschlagsfunktion. Und das ist dann halt wieder interessant.
Wird man schnell das Zünglein an der Waage.
Ja. Genau. Am Ende kann ich es aktuell auch schwer, zumindest aktuell fassen, was dieser Mitgliederrat uns jetzt bringt. Eigentlich bin ich immer noch dafür, aber ich bin ein bisschen ins Wanken geraten, das muss ich ehrlich gestehen. Lass mich da jetzt auch mal überraschen, der wird ja irgendwann auch mal sich zu Wort melden, da gehe ich jedenfalls von aus. An diesem 12. Juni wird sicher auch Ho-Yeon Kim, der Mitgliederratsvorsitzende, was sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch da in absehbarer Zeit was hören und dann habe ich vielleicht mal wieder einen Ansatz, mir meine Meinung neu zu fassen.
Ja, also genau, es ist jetzt nicht generell negativ, aber ja. Für mich, also ich beschäftige mich ja trotzdem sehr viel mit dem FC, aber was das angeht, kommt für mich, habe ich zu wenig Berührungspunkte, um das in Gänze einschätzen zu können, aber trotzdem, nach dem, was damals so gefordert wurde, wie das auch entstand mit FC Reloaded etc., glaube ich trotzdem nicht, dass Wohl und Wehe eines Vereins generell von so einem Mitgliederrat abhängt. Manchmal wurde mir das, zumindest was ich so dann lese, auch ein bisschen zu hoch gehangen einfach.
Ja, sagen wir mal so, es gab eine gewisse Zeit, da war der Mitgliederrat sowas wie die Opposition sozusagen im Verein. Ne? Dass man auch gegen ein Präsidium dann agieren konnte, das vielleicht ein bisschen zu forsch an manche Sachen rangegangen ist oder wo man das Gefühl hatte, dann, die müsste man jetzt mal einbremsen und so. Dann dementsprechend gab es ja auch wirklich Wahlkampfschlachten regelrecht. Ich kann mich noch gut erinnern, wo dann auch man versucht hat, die jeweiligen Ideologien zu vertreten. So ein Verein lebt ja. Ich meine, das Ganze läuft, ist ja ein ganz normaler demokratischer Prozess, ja. Muss man ja auch sagen. Bevor es den Mitgliederrat gab, gab es halt den Verwaltungsrat und das waren halt Leute, die benannt wurden, mehr oder weniger. So kann man sagen. Das haben wir heute noch teilweise im Aufsichtsrat. Ne? Also die ganze Führungskonstellation ist ja nachher in dieser gemeinsame Ausschuss, ne, wo dann halt dann der Vorstand mit drei Leuten drin sitzt, wo dann zwei aus dem Mitgliederrat drin sitzen, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat, was auch immer. Also es ist auf jeden Fall nach wie vor ein weites Feld, diese Thematik. Und da kann man natürlich stundenlang drüber diskutieren. Wir sind eben nicht mehr in den 60er Jahren, wo ein Franz Krämer oben dann wie ein Patriarch saß und einfach die Entscheidungen getroffen hat. Die Zeiten sind auf alle Zeit vorbei. Das wird nicht mehr wieder.
Aber das ist ja genau das, wenn ich dann auch wieder immer Artikel lese, die Gremien haben sich negativ geäußert gegenüber Keller, Schulz etc. Ich kann das manchmal nicht fassen, was jetzt genau mit diesen Gremien gemeint ist. Das ist also so ein Wort, was dann gerne verwendet wird, ohne, ja. Ohne das ist ein bisschen wenig Fleisch am Stapel für mich.
Ja, weil es vor allen Dingen, es gibt ja, ich meine, das ist ja schon deutlich besser geworden, aber es gab natürlich immer Leute, die was durchgestochen haben, die versucht haben, so im Prinzip auch innerhalb des Mitgliederrates, jetzt rede ich mal vom Mitgliederrat, manche Leute, die anderer Meinung waren, so ein bisschen zu diskreditieren und so. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber es gab halt diese Sachen. Und ich meine, das ist ja normal, wenn Menschen zusammen sind, ich glaube, das sind 15, die können nicht alle einer Meinung sein. Ne? Das geht nicht. Der eine hat halt die Richtung, die er vertritt, und der andere die oder die. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Und das macht es für den Verein natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn es einfach zu viele Köche an dem Brei rummischen.
Und, das war ja so ein bisschen die Podolski-Kritik, glaube ich, die so in die Richtung.
Da will ich aber gar nicht hin.
Aber
du hast schon recht. Das kann man natürlich, und Podolski hat das ja klar geäußert. Aber ich glaube, er hat auch trotzdem noch nicht so ganz verstanden, was der Mitglieder
war. Nein, ich glaube, das war halt auch, bei ihm ist das natürlich auch, weil er weiß auch, mit was er Schlagzeilen macht.
Natürlich.
Also,
so clever ist er. Ne? Also, ne? Wird ja immer so ein bisschen unterstellt, intellektuell noch ein bisschen Nachholbedarf zu haben, das sehe ich nicht so. Also
der hat schon eine gewisse
Bauernsteuer, ist da schon hin.
Der ist ein absoluter Medienprofi, natürlich.
Ja. Also das ist, über die Jahre hat er sich da in der Hinsicht unfassbar entwickelt. Das soll man nicht unterschätzen. Würdest du ihn denn als Präsident sehen wollen? Also wäre das so ein Ding, wo du sagst, boah, Mensch, meine Generation so ungefähr. Ne? Er ist ein bisschen älter als du, aber nicht.
Ja, aber nee, aber es ist klar, ich bin natürlich schon mit ihm aufgewachsen, auch allein Bergheim, Kerpen, Nähe.
Ja.
Wie du jetzt schon sagst, Franz Krämer, 60er, es braucht jetzt ja auch keinen Grüß-Gott-Onkel da oben an der Spitze. Ne?
Na gut, das war Franz Krämer natürlich nicht.
Ganz das Gegenteil. Okay, ich meinte jetzt in dem Sinne von, einer ist ganz oben und alle hören auf ihn. Der wird natürlich, klar, Krämer, visionär, aber deswegen, bei Podolski ist es ja schon so, der braucht einen klaren Plan.
Ja.
Es reicht jetzt nicht allein, dass ein Podolski sich da hinsetzt und sagt, ich habe Kontakt in die Wirtschaft und sonst was, ich mache das jetzt hier.
Kleiner Einschub, hast du das Interview im Stadtanzeiger mit ihm gelesen?
Nee.
Da hat er ja nochmal so richtig auf die Brust getreten und hat also ganz klar gesagt, so von wegen, ja, ich habe ja hier für meinen neuen Verein, Gornik Żabrze, Gornik Hindenburg, wie auch immer, habe ich ja hier auch schon Leute und Firmen und hier haben wir schon mehrere Millionen dank mir verdient, so. Da hat er schon ein bisschen Werbung für sich gemacht. Ne? So,
das Zitat mit den Millionen, das habe ich dann doch gelesen. Ja, stimmt. Klar, man könnte von der Person Podolski an sich, glaube ich, extrem profitieren. Es bräuchte nur schon eine ganz kluge Idee, wie man ihn jetzt genau einsetzt und wie er sich selber jetzt auch einbringen will. Also ihn jetzt einfach sagen, Poldi, du wirst Präsident und dann machen wir das so, dann ist für mich so ein bisschen mehr Mentalität wie der Karnevalsverein.
Aus ganz persönlichen Gründen fände ich es lustig, ich sage nicht richtig, ich fände es lustig.
Schreibst du noch ein Buch?
Nein, könnte ich, weil ich habe ja neulich im Geisbockheim History geschrieben, das habe ich 2010, 2011, ich weiß es gar nicht mehr, geschrieben und habe es seinerzeit aber ins Jahr 2026 verlegt, also vor 16 Jahren etwa, und habe damals noch Lukas Podolski als Präsidenten da präsentiert, ne, der irgendwelche geheimen Unterlagen in einem alten, vergessenen Büroschrank gefunden hat und dann sozusagen alte Geschichten aus der Historie des 1. FC Köln kamen, ne, wo dann viele Dinge, dann absurde Dinge passiert waren. Ne, und da war Lukas Podolski tatsächlich in dem Buch der Präsident des 1. FC Köln etwa in diesem Zeitraum gerade, den wir jetzt mittlerweile haben. Ne. Dann wäre ich ja ein Visionär sozusagen.
Ja, dann siehst du dann, wer weiß, was kommt.
Ja, aber nein, also ganz ehrlich, als Präsidenten sehe ich ihn persönlich nicht. Ich würde ihn schon gerne einbinden wollen, aber du hast vollkommen recht. Es ist gar nicht so einfach, für den die richtige Position zu finden. Ne?
Ja.
Also, er wäre für mich ein super Außenminister des 1. FC Köln, das sage ich ja immer. Ne?
Aber eben, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein Typ ist, der Karriere beendet und dann wirklich normalen Arbeitstag am Geisbockheim nachgeht zum Beispiel. Und du musst ihn in irgendeiner Funktion einbinden, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich glaube, der ist auch gewillt. Du musst ihn aber allerdings auch ein bisschen umgarnen, glaube ich, weil er fühlt sich ja dann doch immer so ein bisschen nicht genug geliebt hier von FC-Seite aus, habe ich immer den Eindruck. Das hat er auch ein paar Mal schon betont. Ne?
Naja, das hat er auch in dem Interview wieder gesagt.
Also,
keine Kontakte.
Es ist, eine, ist, ein, ist so eine bisschen schwierige Gemengelage.
Ich mag ja keiner.
Ja.
Ja. Ja gut, also wir wollen jetzt auch Podolski jetzt nicht da reinquatschen, aber da es natürlich jetzt auch eine Diskussion gibt, weil er sich auch wieder zu Wort gemeldet hat, müssen wir es natürlich ansprechen. Ja, ich denke, so langsam aber sicher kommen wir jetzt mal zum Schluss, weil wir trüben ja auch heute sehr viel, also fischen sehr viel im Trüben, das geht ja heute gar nicht anders. Und deswegen kannst du noch mal ganz kurz reingucken, ob irgendwas passiert ist, weil man könnte ja, ich weiß nicht wie spät, jetzt haben wir kurz nach 12:30 Aufzeichnungstag, Mittwoch und gibt es eine Überschrift, wo wir jetzt nochmal eine halbe Stunde dranhängen müssen? Oder?
Also ich habe gerade nur vernommen, okay, der Wechsel von Justin Diehl nach Stuttgart ist klar.
Der ist jetzt offiziell.
Hat für 5 Jahre unterschrieben bis 2029.
Oh, ja, das ist nochmal eine interessante Info.
Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland, sagt der Sportdirektor Wohlgemuth vom VfB. Mhm. Naja.
5-Jahres-Vertrag gleich. Ja.
Der FC war viele Jahre mein sportliches Zuhause. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an meiner Ausbildung beteiligt waren und die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Das sind seine Abschiedsworte.
Ja, was soll er auch jetzt sagen? Ne? Das wird halt dann irgendein Berater dann vorformuliert haben und dann hat er das abgenickt oder wie auch immer. So ist das nun mal gut, dass jetzt für alle keine mehr Überraschung mehr, aber trotzdem Nein. gut, dass wir es wissen. Aber das ist halt das, was wir eben auch schon mal hatten, dass Talente halt gehen und leider... Man kann über Justin Diehl ja sagen, was man will. Viele sehen ihn sehr, sehr negativ. Aber der Junge selber hat sich ja eigentlich nie groß geäußert.
Nee.
Es ist, ich meine, wir haben auch vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, dass er da auf dieser Hochzeit war. Ich sag mal, wenn das wirklich sein bester Freund war und er das vorher angemeldet hat, dann würde ich schon sagen, wenn er sich das erfragt, wäre das für mich in Ordnung gewesen. Ne? Aber er ist ja dann sofort suspendiert worden und ich hatte ein bisschen das Gefühl, das war auch so ein bisschen um Stärke nach außen
zu zeigen. Ja, also genau, habe ich jetzt auch noch gehört mit bester Freund, aber das ist ja auch so ein bisschen wieder in diesem trüben Fischen. Ne?
Ja,
ich finde es schwierig, wirklich.
Ja, ja. Naja, wir können alle nichts dazu sagen. Aber er ist jetzt weg. Viel Erfolg beim VfB Stuttgart.
Aber schon natürlich bezeichnend, wie du auch sagst, man sagte ja schon, Diehl. Mit dem Jahren, mit dem Mann hat man ja Jungen, kann man ja sagen, hat man seit Jahren ja so ein bisschen was verbunden. Den hat man ja immer auch verfolgt, eigentlich schon so ab der U14 oder so schon.
Als kleiner Stöppel.
Genau.
Rum und
also ähnlich wie gedacht. Flo Wirtz. Und wenn beide jetzt gefühlt, also Wirtz gar nicht, eher gefühlt gar nicht beim Profis, beim FC angekommen ist, ist das schon verdammt bitter. Also
ja, vor allem, wenn es dann wirklich angeblich die Besten waren. Wir haben auch Damien Downs. Das ist vielleicht ein Hoffnungsträger für die Zukunft, wollen wir mal hoffen, Finkgräfe, wobei da auch so ein bisschen schon gemunkelt wird, dass er gehen könnte, aber das werden wir nicht mehr heute besprechen. Nee. Wenn das, glaube ich, die letzten News waren, für die wir noch in unsere Ausgabe mit reinbringen können, würde ich sagen, sind wir für heute erstmal fertig, oder?
Ja, ich will noch betonen, Franz Krämer ist natürlich kein Grüß-Gott-Onkel.
Nein.
Ich meinte halt nur so von der Außendarstellung, so ein bisschen so Sonnenkönig gleich, so ein bisschen Podolski. Ja, ne? Das wollte ich nur noch betonen, hier, bevor das große Bashing anfängt.
Nee, gut, dass du es nochmal erwähnst, weil das kann ja falsch verstanden werden. Nee, Franz Krämer war schon eine absolute Ikone des ersten FC Köln und ich habe ihn ja auch nicht mehr erlebt, aber ich habe das im Nachhinein noch mir sehr viel angelesen, sehr viel mitbekommen, was da alles gewesen ist und wie er war. Wie gesagt, so eine Figur wäre heute einfach gar nicht mehr möglich. Also nicht nur beim FC nicht, sondern gesellschaftlich generell. Also die Zeiten sind vorbei, das war eine andere Ära, da war das okay, heute würde das nicht mehr funktionieren. Wobei jemand mit Visionen, einen modernen Franz Krämer, würde ich natürlich mit Kusshand nehmen. Ich habe nur ein bisschen Sorge, der käme bei unseren vielen Gremien gar nicht nach oben. Also, aber
ja.
das lassen wir einfach mal dahingestellt. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das für heute. Im Prinzip ist damit auch die Saison vorbei, aber die Thekenphilosophen machen natürlich weiter. Vielleicht noch mal ein paar Sätze in eigener Sache, bevor ich den Julian natürlich dann auch noch gebührend verabschiede. Noch ein paar Sachen in eigener Sache. Der Thekenphilosophen-Podcast, den gibt es ja jetzt mittlerweile seit 2022. Im August habe ich angefangen, die erste Ausgabe mit Harald Konopka. Und ich sage es ganz, ganz offen und ehrlich, mir hat das am Anfang so, hatte ich so ein bisschen gedacht, der x-te Podcast, musst du jetzt auch noch einen Podcast machen? Naja, machst du halt mal. Ne? Und das, ich habe das so ein bisschen als Testphase gesehen, diese ganze Zeitraum bis jetzt. Und ich muss schon sagen, das macht mir mit der Zeit immer, hat mir mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht, die vielen Gespräche. Jetzt mit dir aktuell, Julian, das macht Riesenspaß. Sehe dich oft noch gerne hier. Oder mit Thomas Wagner, der demnächst auch noch mal hier sitzen wird. Wir werden natürlich die EM noch weiter besprechen. Thomas Wagner wird noch mal hier sein. Auch der Julian wird dabei noch eine Rolle spielen. Das sage ich jetzt einfach schon mal. Also es geht hier auch im Sommer weiter. Nach wie vor haben wir noch keinen festen Rhythmus, wie das viele Podcasts machen. Das werden wir vielleicht nach dem Sommer ändern. Schauen wir mal. Aber darüber werde ich euch natürlich dann auch unterrichten, jeweils in den Podcast, der dann dazu kommen wird, so will ich es mal ausdrücken. Und ja, es geht auf jeden Fall weiter. Das wollte ich damit im Prinzip nur ausdrücken. Und Julian, ich danke dir ganz herzlich für die letzten Wochen.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, wir machen ja weiter Richtung Europameisterschaft. Du wirst ja auch für Focus unterwegs sein, ne? Bei der Europameisterschaft.
Ja.
Darüber berichten.
Ja, bei vereinzelten Gruppenspielen hier in NRW bin ich auch im Stadion. Schön, besonderes Highlight ist für mich natürlich schon Italien, Spanien, Gelsenkirchen. Mhm. Aber ich sehe auch die Schotten hier in Köln. Das wird auch eine Nummer. Ja, also ich freue mich drauf.
Was war denn dein persönliches Europameisterschafts-Highlight? Weil du bist so ab 2000, glaube ich, hast du es richtig verfolgt. Ne? Also.
Boah, ja, ich würde aber trotzdem sagen...
Hector hätte ich jetzt gedacht.
Ja, nee, ich muss sagen, erste Erinnerung, die bleibt auch am meisten haften. Hector natürlich, würde ich sagen, Top 3, aber erste würde ich sagen, Elfmeterschießen England, weil das habe ich noch bei meinem Opa geguckt und er hat im einen... Ja, 96. Ja. Er hat im einen Wohnzimmer geguckt und ich im anderen und dann sind wir uns jubelnd in die Arme gefallen in der Mitte, als es vorbei war. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war so meine erste richtige Fußballerinnerung und passend dann auch zur EM.
Ja, ja.
Und gern kann es im Sommer natürlich wieder so werden.
Also ganz klar, ja, du bist hiermit schon herzlich eingeladen. Wir werden da auch was machen und ihr werdet das dann in absehbarer Zeit dann hier verfolgen können, wenn wir auch über die Europameisterschaft reden werden. Aber mit dem Thomas geht es natürlich auch weiter. Thomas Wagner demnächst auch wieder hier am Start. Julian, jetzt haben wir lange genug gequatscht. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Und wünsche dir natürlich, dass du den Abstieg genau wie alle anderen FC-Fans gut überstehst. Und egal, wie wir uns heute aufgeregt haben, besonders ich, wir kommen wieder. Alles klar. In diesem Sinne, macht's gut.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.